Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.
Ich begrüße alle zu unserer fünften Folge des Ungeschminkt-Podcasts der DGEPC. Unser Thema heute Brustchirurgie, heute Methoden und Goldstandards. Ich habe zwei wunderbare Kollegen, Kolleginnen als Gäste heute und würde vielleicht bitten, dass ihr euch einmal vorstellt. Barbara, willst du anfangen?
Ja, gerne. Mein Name ist Barbara Feldung. Ich bin niedergelassene plastische und ästhetische Chirurgin in Saarbrücken, arbeite noch hin und wieder in Paris und bin jetzt seit 2012 hier niedergelassen.
Danke.
Darf ich dir
Holger.
Was erzählen?
Holger, möchtest du?
Erstmal vielen herzlichen Dank zu diesem unglaublich schönen Podcast bzw. der Podcast-Serie der DGEPC. Mein Name ist Holger Hengel. Ich bin mit Matthias Reichenberger zusammen in der Kuh-Klinik in Mannheim.
Gut, und ich bin Florian Sandwig, auch Mitglied in der DGEPC, auch plastisch-ästhetischer Chirurg und auch niedergelassen seit 2009 in Rosenheim. Und wir drei haben heute das Vergnügen, uns ein bisschen über Brustchirurgie auszutauschen. Brustchirurgie ist ja, wenn man so will, also zumindest seit ich das ganze Thema überblicken kann, eine der Hauptsäulen, ein ganz großes, wichtiges Thema im Bereich ästhetische plastische Chirurgie. Wir wollen so ein bisschen uns darüber unterhalten, was hat sich geändert in der Zeit auch. Wir sind ja nun alle schon einige Jahre dabei. Ein bisschen auch sprechen über unsere Patientinnen. Es gibt sogar einen Punkt Patienten, den wir vielleicht ganz kurz anreißen können. Und auch so ein bisschen über verschiedene Techniken, Materialien und so unterhalten. Was hat sich verändert, kann man fragen. Von bigger is better hin zu vielleicht ein bisschen anderen Vorstellungen auch und Anforderungen. Ja, was würdest du sagen, Barbara? Was hat sich geändert in der Zeit, seit du das Ganze betreust und machst?
Also ich war noch nie ein Fan von sehr großen Brustimplantaten. Das habe ich immer versucht, auch meinen Patientinnen auszureden. Beziehungsweise die Patientinnen haben auch gar nicht nach mir gesucht dann als Chirurgin. Bei mir kommen sehr viele Patienten, die eher eine natürliche Variante der Brustvergrößerung wollen, zum Beispiel mit Eigenfett oder mit normal großen oder kleineren Implantaten, also eine moderate Augmentation. Mittlerweile sehe ich aber auch viele Patientinnen, die weg wollen von Implantaten und lieber wieder eine kleinere Brust haben möchten, vielleicht nach Schwangerschaften, in den Wechseljahren, sich die Implantate entfernen lassen, eine Bruststraffung vollziehen und dann eigentlich ganz happy damit sind.
Super, ja. Also würdest du sagen, eher Natürlichkeit, eher individualisierte Behandlungskonzepte. Holger, wie siehst du das? Machst du große Implantate?
Nein, also ich denke auch, da stimme ich der Barbara zu, dass wir, ich sage es mal, von One Size Fits All weggekommen sind zu immer individualisierteren Lösungen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das eine Implantat, das muss es werden, weil ich so und so aussehen möchte, sondern im Prinzip müssen wir sehr, sehr individuell das zu der Patientin passende Implantat auswählen. Ich glaube, das ist das eine, was sich deutlich geändert hat und was auch immer mehr in Fokus kommt, sind Gott sei Dank, dass unsere Patientinnen immer sportlicher werden, auch die gesunde Lebensspanne zunimmt. Nicht unbedingt, dass man auch länger lebt, ja, das tun wir auch, aber die Spanne, in der wir sehr aktiv und fit sind, hat zugenommen, sodass ich glaube, diese Natürlichkeit und diese Proportionen passen zu diesem sportlichen Lebensstil, vielleicht auch in die Richtung Longevity, Langlebigkeit, immer mehr Gewichtung ja, bekommt. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt.
Also, dass man einerseits sagen könnte, natürlich ist gerade bei der weiblichen Brust, vielleicht müsstest Barbara, du das nochmal kurz sagen, aus der Sicht als Frau, also so wie ich das immer erlebe, ist das für die Frauen das einfach auch einerseits ein ästhetisches Thema, ist aber auch ein Wohlfühlthema, sich als Frau wohlfühlen, wenn die Brust eben die Form hat, die man sich wünscht. Und das andere aber auch ein fast schon funktionelles Thema ist, oder? Wenn man sagt, Sportlichkeit, das muss auch passen zu dem Lebensstil, den man so führt. Magst du
aber? Ja, Sportlichkeit ist sicherlich ein ganz großes Thema bei den Patienten, gerade bei athletischen Patienten. Das ist natürlich eine große Einschränkung, wenn die ein sehr großes Implantat submuskulär liegen haben. Da sieht man dann schon oft auch mal Animationsdeformitäten. Und Patientinnen wünschen sich eigentlich lieber ein natürlicheres Ergebnis. Also das sehe ich schon sehr, sehr häufig, dass die geplagt sind oder auf dem Bauch zu liegen, wenn die sehr große Implantate haben, dass sie damit Probleme haben.
Ganz interessant, weil wir von der DGEPC führen ja auch Statistik jährlich, die Häufigkeit der Eingriffe angeht. Und da ist dieses Jahr zum ersten Mal seit der Aufzeichnung sozusagen die Bruststraffung mit 8,1% der Eingriffe vor der Brustvergrößerung mit Implantaten mit 7,8%. Was ja eben auch so ein bisschen für einen Trend, zumindest parallel zum Implantat, ich will jetzt nicht sagen unbedingt weg vom Implantat, aber eben zu alternativen Formungen und auch ästhetischen Maßnahmen und Funktionalität auch hat natürlich. Bei den unter 30-Jährigen allerdings ist die Brustvergrößerung immer noch klar vorne, was sicherlich damit zusammenhängt, dass man in dem Alter eben auch sich mehr damit auseinandersetzt, was man hat von Natur aus, was man eben auch durch Sport und Ernährungsumstellung gar nicht unbedingt beeinflussen kann. Einen wichtigen, interessanten Punkt fand ich noch. Ich war zusammen mit Holger in Stockholm auf dem BTS-Kongress Beauty Through Science, da eben auch viel Brustchirurgie schon immer wird dort behandelt und beredet. Und da habe ich einen Vortrag von, ich glaube, einem Brasilianer gesehen, dass eben auch bei Männern Eigenfett jetzt zur Brust transplantiert wird, und zwar in den Muskel, in den Pectoralis Major, um einfach diese Kante, die der trainierte Mann da natürlich besser zeigen sollte, hervorzuheben. Das war mir neu. Wusstest du das, Barbara?
Ja, das habe ich schon mal, habe ich schon mitbekommen. Ich hatte auch mal so ein Ultraschallgerät ausprobiert, was dann steril genutzt werden kann, um dann eben genau zu sehen, wo man dieses Eigenfett reintransplantieren kann.
Also auch wir Männer, Holger, haben jetzt da allmählich, kommen in die Brustchirurgie. Natürlich männliche Brust, Gynäkomastie ist auch noch so ein Punkt, aber das lassen wir jetzt mal ein bisschen weg heute, weil es ja doch nicht so weit verbreitet ist. Okay, wir wollten ein bisschen darüber sprechen, was wünschen sich die Patientinnen heute? Also wir haben schon gesagt, die Bruststraffung hat zugelegt, hat sogar überholt. Mehr Wunsch nach Natürlichkeit. Wie ist es mit dem Instagram-Look? Holger, kommt zu dir Leute mit Instagram-Bildern und sagen, das will ich? Was ist quasi reale, gelebtes Leben versus Filter auf Instagram? Wie siehst du es?
Ja, also wir haben definitiv viele Patienten, die zu uns kommen und schon ein sehr, sehr gutes Bild davon haben, was sie sich wünschen. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite bringt es aber auch ein paar Probleme mit sich, weil natürlich jeder mit seiner eigenen Anatomie kommt. Und aus der chirurgischen Perspektive ist es natürlich so, ich kann ja nur mit der vorhandenen Anatomie arbeiten. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen blöd, aber man kriegt natürlich jetzt nicht jeden Wunsch erfüllt für die Patientinnen, wenn sie mit einem bestimmten Instagram-Bild kommt. Und da muss man natürlich schon nochmal sehr, ich sage es mal, detailliert herausarbeiten, welche anatomischen Voraussetzungen hat jetzt diese Dame im Erstgespräch, was ist realistisch, was ist machbar, aber auch was ist nicht machbar. Für mich persönlich sind diese Instagram-Fotos extrem wichtig, weil natürlich nicht ganz wenige Patienten zu mir kommen und sagen, ja, ich hätte ganz gerne ein sehr natürliches Ergebnis. Und wenn ich dann das Instagram-Foto gezeigt bekomme, dann ist der Begriff oder die Variation der Natürlichkeit sehr dehnbar. Aber das gibt mir wiederum einen Anhalt quasi, wo soll die Reise hingehen.
Barbara, würdest du sagen, die Leute sind besser informiert und haben genauere Vorstellungen, auch so ähnlich wie Holger das gesagt hat, dass sie uns Ärzten sozusagen eher versuchen auch zu lenken oder die Richtung vorzugeben?
Ja, das sehe ich schon sehr viel mehr, dass die Patienten über die Techniken Bescheid wissen. Das ist sicherlich auch Instagram geschuldet, dass die Patienten auch bei den Größen mitsprechen wollen. Ich glaube, vor 20 oder 25 Jahren war das sicherlich nicht so. Da hat einfach der Chirurg das Implantat ausgesucht, welches da war und implantiert. Also ich kenne das auch noch aus meiner ganz frühen Zeit in der Klinik. Da wurde das oft so gemacht. Aber die Tendenz geht schon dahin, dass die Patienten sehr aufgeklärt sind und genau wissen, was sie möchten. Ja. Auch von der Größe und von der Lage der Implantate. Und sie wissen über Netze Bescheid. Sie wissen über Hybridtechniken Bescheid. Sie wissen über Eigenfett Bescheid. Damit kennen die sich schon aus.
Sehr schöner Übergang, Barbara, danke. Sprechen wir ein bisschen über die, nachdem wir jetzt so ein bisschen, glaube ich, abgeklärt haben, was wollen die Patientinnen heutzutage, was war früher, also tatsächlich dieses während der OP mal so OPIF nach Daumen sozusagen raussuchen, welches Implantat nehmen wir denn, auch das habe ich noch erlebt, ich glaube, das traut sich heute niemand mehr so richtig, sondern man muss eigentlich vorher schon zumindest eine Auswahl eingrenzen und sagen, was man da nimmt. Ja, was hat sich denn getan? Also es ist viel mehr als klassische Implantatchirurgie. Es gibt eben, wie wir schon angedeutet haben, kleinere Zugänge, minimalinvasive Verfahren. Die Patienten wollen kurze Downtime, also kurze Ausfallzeiten haben. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen über die Möglichkeiten der Kombination von, also Eigenfett an sich sprechen, Barbara, gerne. Und machst du Hybrid? Also was muss man kurz erklären, vielleicht was auch eine Hybridaugmentation ist?
Ja, was ist eine Hybridaugmentation? Hybridaugmentation bedeutet, dass man sowohl ein Implantat einsetzt als auch Eigenfett. Vor allem zum Konturangleich, was oder bei Asymmetrien verwende ich das sehr gerne, weil ich gerne gleich große Implantate zum Beispiel einsetze und wenn von Natur aus schon eine unterschiedliche Größe der Brust vorhanden ist, dann versuche ich das mit Eigenfett auszugleichen oder eben auch mal Pectoralis oder Thoraxdeformitäten, die vorhanden sind, kann man schön ausgleichen, indem man Übergänge schafft mit dem Eigenfett. Dann ist es sehr gut geeignet für Patienten, die vielleicht irgendwo ein kleines Pölsterchen haben, was sie sowieso weghaben möchten, eine sehr, sehr geringe Dicke der eigentlichen Brust, der eigentlichen Fettschicht haben und die aber das Implantat auf den Muskel haben möchten. Dann ist sehr geeignet, eben Eigenfett zu verwenden, zusätzlich um diesen Hautmantel zu verdicken. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Also wir haben Anwachsraten von etwa 70%.
Gibt es Einschränkungen zum Eigenfett?
Ganz klar Raucher. Bei Raucherinnen mache ich kein Eigenfett, weil das einfach, weil die Anwachsrate viel, viel geringer ist, weil die Durchblutung nicht ausreichend ist, damit das Eigenfett überlebt.
Das liegt am Nikotin dann, oder? Die dürfen
genau,
auch keine Kaugummis kauen oder sowas.
Nein, eigentlich nicht. Sie dürfen
Nikotin.
Auch keine Kaugummis kauen.
Genau. Nicht vapen, okay. Ja, und du sprachst ja über sehr sportliche Frauen. Wie geht's dir da? Ich habe da manchmal so ein bisschen Probleme, wenn jemand so eine 1 cm Bauchfalte zwickt und sagt, hier ist doch eine Menge Fett. Frau Doktor, was machst du dann?
Also man findet schon auch bei sehr schlanken Patientinnen findet man Eigenfett. Und wenn man sich für eine Hybrid-Augmentation entscheidet, dann braucht man ja auch nicht die 300 Gramm oder 300 Milliliter pro Seite. Ja, dann reichen vielleicht schon 80 oder 100 Milliliter pro Seite aus, die man zusätzlich da reinspritzt an die richtigen Stellen. Und die findet man auch bei sehr schlanken Patienten in der Regel. Es gibt natürlich auch Ausnahmen.
Mhm. Bist du mehr über dem Brustmuskel dann, wenn du Eigenfett machst oder machst du unter dem Brustmuskel, wenn du das kombinierst? Mit dem Implantat meine ich jetzt. Und auch mit dem Fett, ist eine gute Frage. Also, wo machst du dein Fett hin?
Ja, mein Fett mache ich auf gar keinen Fall unter den Muskel.
Also auch nicht, wenn du reine Eigenfettvergrößerung machst?
Nein, ich spritze es nie in den Muskel. Was ich mache, ich spritze es epiglandulär und subkutan. Was man noch nehmen kann, eventuell bei einem Implantat, nach einer Implantatentfernung, dann habe ich noch eine zusätzliche Schicht, wenn eine gute Kapsel da ist. Jetzt keine Kapselfibrose, aber wenn man die Kapsel belassen kann, dann nutze ich diese Schicht auch nochmal. Dann habe ich eigentlich 3 Schichten, in denen ich sehr, sehr schön arbeiten kann, um das Eigenfett einzubringen. Und das reicht mir dann auch. Also dann mache ich lieber nochmal eine Sitzung mehr, aber in den Muskel spritze ich es nicht ein. Das erachte
ich
zu risikoreich.
Ich mache relativ viele Implantate auch unter den Muskel und traue mich deswegen auch Fett unter den Muskel zu spritzen, weil ich die Ebene ganz gut kenne. Finde ich, da ist ja diese, ich nenne es immer Spinnengewebsschicht, da ist so eine feine Schicht, die auch gut vaskularisiert ist. Und ich habe es tatsächlich nie MRT oder Ultraschall kontrolliert. Ich will gleich mal einen Professor Engel fragen, der da vielleicht mehr zu geforscht hat an der Uni. Aber also meine klinischen Ergebnisse, da habe ich immer das Gefühl, dass du hast einfach noch ein Lager mehr, wo du auch was hinbringen kannst, wenn genug Fett vorhanden ist. Holger, was sagst du? Was machst du?
Ja, also ich glaube, der Muskel ist ein unglaublich gut vaskularisiertes Gewebe. Wenn man jetzt mal die Po-Region ausnimmt, das würde uns abseits des Brazilian Butt führen, ist das, was du beschreibst, eine sehr schöne Schicht zum Fetttransplantieren, auch in den Muskel, aber genauso subkutan und epiglandulär. Also ich glaube, da ist das Geheimnis, dass man eine Schicht finden sollte, die gut vaskularisiert ist. Und noch viel wichtiger ist die Aufbereitung des Fetts, dass diese Prozessierung des Fettes, da waren wir ja früher, sage ich jetzt mal, ein bisschen, da waren wir wissenschaftlich jetzt noch nicht so weit, aber heutzutage weiß man schon sehr, sehr genau im sogenannten Zeltverfahren, wie wir das Fett aufbereiten müssen, dass die sogenannte Take-Rate, also die Anwachsrate sehr gut ist.
Du hattest ja schön beschrieben, Barbara, dass man Fett eben auch nehmen kann, um bei dünnem Gewebe das Implantat besser zu bedecken. Holger, gibt es da noch was anderes, um Implantate eventuell mit anderen Materialien, also ich denke jetzt eher an so Netze oder sowas abzudecken?
Ja, also es gibt es in der Brustchirurgie aus meiner Sicht eigentlich so 2 große Innovationen in den letzten Jahren. Das eine ist das, was du angesprochen hast, sind Netze. Die sind vom Grundstoff her, sind das sogenannte Polyhydroxybutyrate. Dieser fast nicht aussprechbare Name, das sind im Prinzip fermentierte Materialien, die sind auch nicht neu. Die kommen aus der Leistenhernienchirurgie und da hat man festgestellt, dass diese Netze hervorragend funktionieren. Und was machen die? Die bauen sich nach 1,5 bis 2 Jahren, bauen die sich in Kollagen 1 um, also in quasi ein eigenes Bindegewebe. Und dadurch wird die Stabilität des Gewebes deutlich verbessert. Und wenn man das so jetzt mal sehen möchte, dann ist es wie so eine zusätzliche Hängematte, wo die Brust mit ihrem gesamten Gewicht aufgehängt wird, um sozusagen der Schwerkraft noch mehr entgegenzusetzen.
Wo platzierst du die dann hin? Ich nehme mal an, in den unteren beiden Quadranten, also an der Unterseite des Implantates, oder?
Genau, also der Fokus ist in den beiden unteren Quadranten. Manche Kolleginnen, die legen dieses Netz einfach nur ein. Ich persönlich empfehle, dass man da ein bisschen mehr Liebe aufwendet und die gerade in der Inframammärfalte, also in der Unterbrustfalte sozusagen fixiert, dass das Netz in der Heilung keine Rotation oder keine Verschiebung bekommt. Und dann wird das richtig schön Tropfenform, wird das ausgekleidet und dann heilt es in der Regel auch sehr gut aus.
Zur Technik natürlich, zu technischen Entwicklungen und Innovationen müssen wir vielleicht auch nochmal über Implantate sprechen. Nicht alle wissen vielleicht von denen, die uns zuhören, es gibt grundsätzlich runde und tropfenförmige Implantate, tropfenförmige, die auch anatomisch genannt werden. Es gibt größtenteils Implantate, die sind mit Silikon gefüllt, haben auch eine Silikonhülle. Und, Holger, du nochmal, es gibt auch was ganz anderes noch oder
genau,
eine Alternative, erzähl mal.
Ja. Es gibt noch Leichtimplantate, sogenannte Bilight, die bis zu 30% leichter sind. Also das heißt, sie haben das gleiche Volumen, sie haben aber weniger Gewicht. Und diese Leichtimplantate haben halt den Charme. Die sind ja schon eine ganze Weile auf dem Markt und bieten einfach den Vorteil, weniger Gewicht zu haben. Und dadurch schlägt die Schwerkraft sozusagen weniger zu. Und das heißt, wenn ich jetzt mir überlege, welches Implantat passt jetzt zu mir als Mensch mit einer bestimmten Anatomie, mit einem bestimmten, ich sage jetzt mal, Aussehenswunsch, dann kommen aus meiner Sicht immer noch zwei weitere Fragen dazu. Möchte ich quasi wie so ein langfristiges Investment tätigen, damit ich leichtere Implantate habe? Und möchte ich zusätzlich noch Netze mit einlegen, damit das Ganze noch zusätzlich stabilisiert wird? Und das finde ich eigentlich schon einen sehr interessanten Ansatz.
Das heißt, du machst Gürtel- und Hosenträger, du machst in solchen Fällen leichtes Implantat plus ein Netz zum Absichern.
Ja.
Gegen vor allen Dingen das Runtersagen, man nennt das Sagging oder Bottoming Out bei Implantaten, was ja dann so ein bestimmtes Bild macht, wo einfach zwei Drittel des Brustvolumens unterhalb der Brustwarze sind, was wir als ästhetisch meistens nicht so gut empfinden. Da gibt es ja auch noch eben die verschiedenen Lagen der Implantate und die Zugangswege. Barbara, was machst du? Hatte ich vorhin schon gefragt, also Epi oder also auf dem Muskel, unter dem Muskel, hattest du gesagt, was ist mehr bei dir oder kommt es darauf an, ob du mehr Fett machst oder?
Das kommt drauf an. Also das entscheide ich wirklich individuell, je nach Patientin und Anatomie der Patientin. Also das kann ich so, ich habe es auch nie gezählt, was ich mehr mache. Aber ich mache von der Tendenz her wieder mehr Implantate auf den Muskel. Das hatte sich irgendwann auch mal geändert, dass ich sie eher unter den Muskel gelegt hatte. Ich hatte es noch ganz früher gelernt, dass wir alle Implantate auf den Muskel gelegt haben über einen periareolären oder einen Schnitt an der Brustwarze. Das war meine erste Technik, die ich so gelernt hatte. Und mittlerweile mache ich lieber einen Schnitt in der Brustumschlagsfalte. Der bleibt trotzdem natürlich sehr, sehr klein und wird verdeckt durch die Brustumschlagsfalte. Und ja, und dann entscheide ich mich oder mit der Patientin, welche Lage ich da wähle oder welche Lage für sie am besten ist.
Okay. Ich mache das, was du als erstes gelernt hast, sozusagen, also den Schnitt am Rand der Brustwarze, fast ausschließlich. Und auch dann fast immer eine Lage unter dem Muskel, obwohl der Trend ja absolut zum auf den Muskel geht. Gleich auch noch mal ein bisschen was zu einem etwas neueren minimalinvasiven Verfahren sagen. Da mache ich es natürlich auch immer auf den Muskel. Aber ich habe, und das finde ich auch seltsam, ich weiß nicht, wie das euch geht, ich habe zum Beispiel wenig Patientinnen, die wirklich große Implantate wollen. Ich glaube, die Praxen oder die Kliniken sind auch so irgendwie dann ein bisschen bekannt unter Patienten, vielleicht in gewissen Foren oder so. Also ich habe ganz viele schlanke Patientinnen, die einfach wenig Weichteil haben, für mich immer zu wenig Fett, um da dran zu gehen, wo ich dann eben an der Brustwarze entlang unter den Muskel das Implantat lege, was halt für mich den Vorteil hat, wenn ich den Muskel nicht ablöse, wenn ich nicht über die Unterbrustfalte gehe, dass das Implantat von unten auch noch, wie Holger, du es so schön gesagt hast, wie eine Hängematte, eben auch das Implantat hält. Ist aber natürlich auch sehr invasiv, macht mit Sicherheit in den ersten Tagen deutlich mehr Schmerzen als auf dem Muskel. Was ist dein Lieblingszugangsweg, Holger?
Ja, also wir haben ja früher, ich sage jetzt mal fast apodiktisch, fast alles hinter den Muskel gelegt. Das lag ja auch nicht nur daran, dass es eine Studie gegeben hat, die gezeigt hat, dass die Kapselfibroserate geringer ist, wenn man Implantate hinter den Muskel legt. Wenn man diese Studie jetzt auch ein bisschen kritisch beäugt sozusagen, dann ist die Die Outcome, also das Endergebnis, wurde auch eher durch manuelle Tastungen und nicht unbedingt durch MRT verifiziert. Also man kann auch diese Studien so ein bisschen in Fragezeichen versetzen. Und ich sage jetzt mal, bei den heutigen Generationen der Implantate, zumindest bei uns ist das so, sind wir fast komplett weggekommen von dem Zug, also von der Lage hinter dem Muskel. Auf Englisch sagt man so ein bisschen, get the muscle out of the quotation. Also wir verwenden jetzt den Muskel nur noch, wenn wir ihn wirklich, Florian, wie du beschrieben hast, also ganz, ganz schlanken, fast cachektischen Patienten, wo man eine zusätzliche Schicht braucht quasi. Aber wenn das Bindegewebe gut ist, der sogenannte Pinch, also die Hautschichtdicke gut ist, dann kombinieren wir sehr, sehr häufig bei diesen schlanken, sportlichen Damen den Unterbrustfaltenzugang mit der Lage auf dem Muskel. Und da haben wir uns tatsächlich um 180 Grad gedreht, muss man sagen.
Ja, ich hatte angekündigt, ich erzähle auch über ein innovatives Verfahren. Das kommt auch von einem Implantatehersteller, die heißen Motiva, die haben Mia Femtech auf den Markt gebracht. Wir jetzt in Bayern haben letztes Jahr damit angefangen. Das ist ein Verfahren, was eben sehr gewebeschonend ist, was den Zugang über die Achsel hat. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wir hatten Unterbrustfalte, wir hatten Brustwarzenrandschnitt. Der Zugang über die Achsel war, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten oder es gab nur wenige Chirurgen, die den benutzt haben. Durch Mia Femtech ist er wieder ganz aktuell geworden. Also von der Achsel aus wird eben minimal invasiv, tatsächlich ohne zu schneiden. Natürlich die Haut muss man einmal eröffnen, aber danach wird alles mehr oder weniger stumpf geformt. Gewebe wird verdrängt, wird durch einen aufblasbaren Ballon, wird dann das Lager geschaffen und das Implantat tatsächlich wie so eine Pistole mit dem Injektor dann entlang dieses Kanals in die vorgefertigte Höhle gebracht. Das Tolle ist, man braucht nicht mal eine Vollnarkose dafür. Man kann also das so einer Art Sedierung oder Dämmerschlaf, sagt man, mit Lokalanästhesie machen und die Downtime, also der Ausfallzeit für die Patientin ist sehr gering. Die können schnell nach Hause gehen, können auch wieder sich um Familie und Haus und Hof kümmern und Sport machen. Also ist ein ganz interessanter Ansatz, funktioniert aber natürlich nur für eine ganz kleine Gruppe von Frauen. Das müssen Brüste sein, die in sich eigentlich eine gute Form haben, weil man die Form nicht großartig korrigieren kann dadurch. Es muss genügend Gewebe vorhanden sein, was du sagtest. Also sehr magere, kachektische Patientinnen funktioniert das natürlich auch nicht. Das Gewebe muss auch dehnbar sein. Also ist eine enge Indikationsstellung, ist aber interessant. Das gleiche gibt es dann auch noch, heißt Präservé. Da geht es dann wieder über die Unterbrustfalte. Und da ist der Schnitt dann eben auch maximal kurz. Also ich glaube, das sind so die, was man auch zusammenfassen kann, die Trends sind, die Implantate sollen leicht sein, nicht zu sehr auftragen. Es soll ein natürliches Ergebnis sein, kurzer Ausfall. Ja, wir hatten also jetzt über die Entwicklungen gesprochen. Wir hatten über Materialien, Formen der Implantate auch schon uns ausgetauscht. Und jetzt wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen sprechen über Bruststraffung. Das hatten wir ganz am Anfang angedeutet. Natürlich, ich glaube, häufig nach Schwangerschaft, oder? Wie findet ihr eigentlich den Namen Mummy Makeover? Muss ich jetzt mal fragen. Barbara, benutzt du den? Wie findest du den? Man muss vielleicht kurz erklären, woher der kommt. Magst du?
Mummy Makeover, den Begriff verwende ich täglich und ich operiere es auch fast täglich. Also ich habe es gerade heute wieder operiert, in Kombination mit noch einem Bodylift. Also Mummy Makeover kommt daher, dass der Wunsch nach einer Veränderung oftmals nach Schwangerschaft besteht, und zwar beim Bauch und bei der Brust. Und das sind oft junge Mütter, die diese Operation machen, aber ich sehe das auch oder mache diese Operation auch bei ganz vielen Patientinnen, die sehr viel Gewicht abgenommen haben. Das heißt, da wird eine Brustchirurgie in welcher Form auch immer durchgeführt und eine Bauchdeckenstraffung. Manchmal geht, also eventuell auch mit einer zirkulären Straffung.
Also Schwangerschaft ist ein Grund. Ein Grund, der, glaube ich, relativ wird seit ein paar Jahren immer wichtiger wird, ist massive Gewichtabnahme. Die sind, finde ich, noch herausfordernder, was die Brustchirurgie angeht, auch was die Bauchdeckenstraffung angeht, weil nämlich einfach das Gewebe extrem verändert ist nach diesem starken Umbau. Und zwar ist es natürlich, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das geht hier um diesen sozusagen Ozempic-Body oder Ozempic ist ja nur ein Medikament, diese GLP-1-Analoga, wo die Leute wirklich massiv Gewicht verlieren. 40 Kilo und mehr ist gar keine Seltenheit. Ja, was macht man mit denen? Also gibt es da auch One Size Fits All? Provokative Frage, Holger.
Definitiv nicht. Du hast es ja schon angesprochen, gerade diese Patientinnen und Patienten, die sehr stark Gewicht verloren haben, die haben einfach eine ganz andere Bindegewebsstruktur. Da ist es tatsächlich so, Ja, man muss wirklich schauen, was gibt das Gewebe her? Also zum Beispiel Stichwort Autoaugmentation, kann ich das erschlaffte Gewebe nochmal durchblutet, also perfundiert verwenden, um der Brustvolumen, sag ich es mal, hinzuzufügen, oder verlasse ich mich alleinig auf ein Hinzuführen für ein Implantat? Also je nachdem, wie die Brust aussieht, kann ich mit dem eigenen Gewebe eine neue Brust formen, oder ich brauche eine Kombination aus solchen. Aber natürlich nicht nur diese Patienten, sondern auch junge Patientinnen, die quasi abgenommen haben, oder ich sage jetzt mal, diese Ups und Downs gehabt haben, die gehören natürlich auch mit dazu. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Brustverkleinerungen, aber da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen.
Und bei diesen schwierigen Geweben arbeitest du da auch mit diesen Netzen zum zusätzlich stützen halten, weil also meine Erfahrung ist, wenn man eben nicht genügend eigenes durchblutetes Gewebe hat, nimmt man natürlich ein Implantat. Aber auch das hat also häufig großen Hang nach unten, also geht schnell, dass es abrutscht. Und da, ich habe mit diesen Netzen gar keine Erfahrung, deswegen frage ich dich immer wieder, hilft das? Ist das gut?
Also das ist zum Beispiel eine perfekte Indikation dafür, weil genau, weil das Gewebe, das Bindegewebe einfach das Gewicht des Implantates viel schlechter hält als bei jetzt einer normalen Brust, sind diese Netze natürlich hervorragend geeignet dafür. Der einzige Nachteil, den es überhaupt gibt in dem Bereich, ist leider der Kostenfaktor. Das darf man ja vielleicht auch mal in diesem Podcast nicht außer Acht lassen. Das bringt natürlich eine Preissteigerung einfach über den zusätzlichen Materialverbrauch. Ich versuche das meinen Patienten immer so zu argumentieren, dass man sagt, naja, ich möchte ja möglichst lange und viel von meiner Brust oder von meiner neuen gestrafften Brust haben, sodass jetzt die Netze wie auch die Leichtimplantate wie so ein langfristiges Investment für mich sind.
Bringt mich noch mal auf eine andere Frage. Was sagt ihr euren Patientinnen denn, wenn sie sagen, wie sieht's denn aus? Wann muss man die tauschen, die Implantate? Barbara, was sagst du denen?
Ganz früher hat man ja gesagt, man soll die nach 10 Jahren tauschen. Das war so zu meiner Anfangszeit, habe ich das noch so gelernt. Dann hieß es irgendwann, man muss die gar nicht mehr tauschen. Die Implantathersteller haben eine lebenslange Garantie gegeben, schöne bunte Kärtchen verteilt und Zertifikate verteilt. Und man fühlte sich wahnsinnig sicher, auch als Operateur fühlte man sich wahnsinnig sicher mit diesen Zertifikaten und Ausweisen und Garantien. Und mittlerweile stelle ich fest, dass man bei allem vorsichtig sein muss. Ein Implantat ist immer ein Material und Material wird verschleißt. Ja? Das ist genau wie bei einem Autoreifen. Irgendwann kann es zu einer Ermüdung kommen des Materials und es kann kaputt gehen. Es kann auch irgendwas mit der Brust sein. Aber das Material an sich, ich würde mich darauf nicht verlassen, auf ein Leben lang. Gerade bei jungen Patientinnen, wenn die Mitte 20 sind, wer sagt denn, dass in 50 Jahren dieses Implantat immer noch hält? Da nützt einem die Garantiekarte von vor 50 Jahren, wird dieser Frau nichts mehr nutzen. Und wir sehen das ja jetzt schon. In meiner Karriere habe ich jetzt mittlerweile schon einen Implantathersteller gesehen, die mittlerweile vom Markt genommen wurden, die insolvent gegangen sind. Und da bringt die Garantiekarte, bringt den Patienten überhaupt nichts mehr. Also ich bin da sehr vorsichtig und ich sage meinen Patienten das genauso.
Ja, also ich tue mich auch schwer, gerade wenn jemand jung ist, zu sagen, zwar der Hersteller gibt mittlerweile eine lebenslange Garantie, aber ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in diesem Leben nicht nochmal operiert werden mit diesem Implantat, ist nicht sehr groß. Das sage ich auch immer ehrlicherweise. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben alle keine Kristallkugel. Wir
Nein.
wissen ein Implantat, was mittlerweile in vielen Ländern nicht mehr zugelassen ist, was man gar nicht mehr benutzen darf. Und das war vor 20 Jahren Goldstandard. Da war es das Beste, was es gab auf der Welt, ne?
Ja, andere Implantate, die zwar gut waren, aber ja, wenn die Firma dann insolvent geht, dann hilft uns da keiner weiter. Also wenn die Patienten sich dann, also die können da nicht auf eine Garantiezahlung hoffen. Das wird nicht mehr funktionieren.
Ich denke, was auch ein wichtiger Punkt ist, wenn ich das noch dazu sagen kann, man darf jetzt nicht die lebenslange Garantie auf das Implantat verwechseln mit anderen Gründen, warum man vielleicht noch mal an der Brust operiert wird. Also ich sage jetzt mal, wenn sich jemand mit 25 Jahren die Brust operieren lässt, dann kommt bis zum 45., 50. Lebensalter kommen vielleicht noch zwei, drei Kinder dazu, die Schwerkraft, Gewichtsveränderungen. Deswegen, also ich persönlich sage meinen Patientinnen, die jung und gesund etc. sind, sage ich immer, sie müssen davon ausgehen, dass sie mit einer hohen statistischen Wahrscheinlichkeit in ihrem Leben an der Brust nochmal operiert werden. Ob das jetzt aber das Material des Implantates oder ich sage jetzt mal, der Schwerkraft sozusagen geschuldet ist. Das weiß man nicht. Wir haben keine Kristallkugel. Aber so vom Mindset sage ich denen immer, wenn man sich jetzt für eine richtig schöne Brust entscheidet mit Implantaten und Netz und so weiter und so fort, muss man auch gedanklich so weit gehen und sagen, irgendwann kann es sein, dass ich auch ein zweites Mal operiert werde.
Ja.
Ja, das sage ich meinen Patienten auch. Also
Ja,
ich finde,
das.
das muss man auch, denen auch sagen. Man darf denen nicht das war so verkaufen, als ob das einmal eine Operation ist, die man dann ein Leben lang so behält. Oder die Brust, die man kauft, bleibt dann ein Leben lang so. Das ist ja nicht so.
Ja, zumal wir sind keine Autoverkäufer oder sonst was, sondern
Nein.
sind Ärztinnen und Ärzte und dementsprechend beraten wir natürlich auch bewusst und verantwortungsvoll unsere Patienten. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist, wenn nicht so viel Weiblichkeit vorhanden ist, also Brustvergrößerung, junge Frauen, Bruststraffungen auch, also nach Gewichtabnahme, nach Schwangerschaft, gibt es aber auch bei ganz jungen Frauen. Es gibt natürlich auch angelegte Dinge, also die genetisch sind, wie zum Beispiel Asymmetrien, solche Sachen. Und aber was ist, wenn zu viel von dieser Weiblichkeit, also einfach weiblichen Brust da ist, wo die Frauen häufig auch unglücklich sind? Und zwar entweder sie einfach sich unwohl fühlen, weil sie sich ständig auf die Brust gestarrt fühlen, wo sie Rückenschmerzen haben. Eine schwere große Brust macht einfach auch, dass der BH-Träger einschneidet im Schulterbereich. Bewegungseinschränkung, wir sprachen über Sportlichkeit, ist mit einer natürlich angelegten, sehr großen Brust auch schwierig. Hast du sowas, Barbara? Kommen die zu dir? Viel nehme ich an, oder?
Ja,
Das ist.
viel. Also ich glaube, ich mache auf jeden Fall mehr Bruststraffung und Brustverkleinerung als Brustvergrößerung. Das
Ja.
ist auf jeden Fall. Also bestimmt 20 bis 30% mehr.
Mehr als Vergrößerung.
Ja.
Okay. Wenn jetzt du eine wirklich, also mal eine ausgeprägte Verkleinerung hast, was waren so die größten, nur mal so in Gramm, also das größte Maß an, weil haben wir jetzt auch noch nicht so drüber gesprochen. Also ich habe gesagt, meine Implantate, die ich einlege, sind zwischen 280 und maximal 400 Gramm, also größer, einmal in meiner Karriere hatte ich ein größeres Implantat in der Hand. Was ist also, wenn man es jetzt umdreht, was ist so die größte Verkleinerung, die du gemacht hast?
Das Größte, was ich je gemacht habe, das waren 4,5 Kilo auf beiden Seiten zusammen.
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 Wahnsinn.
Aber das
Wahnsinn.
war wirklich schon, also außergewöhnlich.
Das ist natürlich auch eine ausgeprägte. Und was ist so ein Durchschnitt? Was würdest du sagen? Was ist meist häufig?
Also häufig sind 300 Gramm. Also in Frankreich ist das ja auch so, dass in Frankreich Brustreduktionen ab 300 Gramm auch von der Kasse übernommen werden. Deshalb ist das eine sehr, 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 sehr häufige Operation dort. Und bei uns auch so zwischen 300 und 600 Gramm ist häufig, sehr häufig. Und oft sind es auch mal 800 oder 900 Gramm pro Seite.
Okay. Interessanter Punkt war gerade, Frankreich übernimmt es die Kasse. Also da geht es ja dann um die Frage der medizinischen Indikation. Haben wir das hier in Deutschland auch, medizinische Indikationen, Holger?
Ja, wir haben natürlich diese medizinischen Indikationen. Das Thema ist immer nur, wie wird das dann letztendlich von der Krankenkasse bewertet? Also die Krankenkassen interessieren sich natürlich dafür, wie ist das zu erwartende Resektionsgewicht und wie sieht es mit dem sogenannten Haut-Haut-Kontakt aus? Also mit welcher Länge liegt die Brust quasi am Oberbauch auf? Und es ist, ich sage mal so, wir sehen im Alltag unterschiedliche Sachen. Wir sehen Patienten, die wirklich Rückenbeschwerden haben und die haben auch ein Hygieneproblem im Sommer mit dem Schwitzen und kriegen es nicht bewilligt. Und wir haben auch mal andere Fälle, wo die Krankenkasse das bewilligt, wo wir sagen, naja gut, das kann man jetzt mal diskutieren. Also da gibt es sicherlich eine gewisse Schwankungsbreite. Aber insgesamt muss man sagen, wenn ich das jetzt noch vor 10 Jahren vergleiche, sind diese Bewilligungen massiv zurückgegangen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Florian und Barbara, aber bei uns ist eine Kassenzusage mit Brustreduktion deutlich seltener geworden.
Also bei uns ist das auch selten. Ich operiere ja nur privat, ich mache ja keine Kassenpatienten, aber es kommen viele, viele Kassenpatienten mit einer eindeutig medizinischen Indikation, die von der gesetzlichen Krankenkasse die Operation nicht bewilligt bekommen haben, die sich dann bei mir operieren lassen. Und gleichzeitig habe ich Privatpatienten, die ein viel, viel weniger, geringeres zu erwartendes Resektionsgewicht gewilligt bekommen. Also das ist sehr, sehr individuell, die Entscheidung. Und ja, das kommt wirklich auf den Sachbearbeiter scheinbar da bei der Krankenkasse an, muss man so sagen.
Ja, also das scheint Frankreich noch wirklich ganz, so wie wir vor 20 Jahren zu sein oder so, oder also noch einfacher. Also 300 Gramm ist natürlich schön. Gut für die Frauen, weil ich glaube, da ist wirklich, Holger, das ist auch nochmal sehr schön beschrieben, eben nicht nur das Gewicht, sondern auch Haut-Haut-Kontakt und so. Das sind natürlich große Probleme, die leider von den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen nicht mehr anerkannt werden und dann eben die Frauen da selber auch quasi dann dafür einstehen und das, um sich das zu ermöglichen. Und was natürlich auch vielleicht noch zu erwähnen ist, sind die Narben, ne? Das sind nochmal, ist nochmal ein ganz anderes Thema als bei einer, na gut, bei der Bruststraffung und bei der Verkleinerung kann man sagen, sind es die gleichen Narben. Bei den Verkleinerungen häufig ein bisschen länger und bei den Augmentationen haben wir eh schon erwähnt, narbensparend auf jeden Fall. Also kann man sagen, das ganze Thema Brustchirurgie, ob Vergrößerung oder Verkleinerung, es gibt medizinische Indikationen natürlich. Das andere ist einfach Wohlbefinden. Es ist auch manchmal einfach nur, wenn es jetzt um die Instagram-Bilder geht, vielleicht ein nice to have. Also ich habe sehr auch Frauen, wo ich sagen würde, also an der Brust würde ich eigentlich gar nichts machen, aber wenn Sie das wünschen, können wir das machen. Also das ist ganz interessant, finde ich, dass man bei diesem Thema wirklich die rein ästhetischen Fälle hat. Dann hat man die Fälle, wo man nachvollziehen kann oder eine starke Asymmetrie oder eine starke Gewichtsabnahme mit noch in Verbindung mit dem Bauch, wie du sagst, Barbara, dass einfach ein so starkes Unwohlsein da ist, dass die Lebenssituation durch diese OP deutlich verbessert werden kann, anders als jetzt bei der rein ästhetischen Frage, und das ist dann überlappt ja eigentlich auch schon wieder mit einer medizinischen Indikation, über die wir gerade gesprochen haben. Ein wichtiges Thema in der Brustchirurgie wäre eigentlich jetzt, und das haben wir, also ich früher, Barbara, ich glaube, du machst es noch, Holger, du auch, wäre die Brustrekonstruktion natürlich. Brustkrebs, eine sehr häufige Erkrankung bei Frauen, aber das würde jetzt unseren Rahmen, unseren zeitlichen Rahmen absolut sprengen. Es wäre vielleicht wichtig, auch dazu mal irgendwann nochmal was zu machen, um auch aufzuklären und zu informieren. Ja, also wichtig ist die Patientenauswahl, haben wir gesagt, das richtige Verfahren individuell für den richtigen Patienten, die Aufklärung, da haben wir drüber gesprochen, also dass man eben auch aufklärt über alles, was noch kommen kann, auch alles, was wir nicht sehen können. Und dann sollten wir vielleicht noch einen kleinen Blick in die Kristallkugel werfen. Was wird die Brustchirurgie in den nächsten Jahren prägen, Barbara? Was denkst du? Mehr Natürlichkeit? Weniger Narben, regenerative Ansätze, weiß ich nicht, gibt es irgendwann auch vielleicht, so wie es Haut aus dem Labor gibt, aus der Petrischale, vielleicht Brust aus der Petrischale, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, da wäre ich noch vorsichtig im Hinblick darauf, dass es eine Drüse ist und auch zur Erkrankung führen kann. Ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
Da ist ja Eigenfett eigentlich auch die absolut beste Alternative, muss man sagen, ne? Also,
Genau. Also,
ja, das stimmt, auf jeden
und
Fall.
also mit dem Eigenfett, das finde ich eine ganz, ganz fantastische Sache. Es gibt immer noch Patientinnen, die wissen darüber nicht so viel. Es gibt immer wieder Patientinnen, die sind auch erstaunt, dass ich denen erzähle, dass es Eigenfett, dass man Eigenfett machen kann. Nicht mehr so viel früher, aber das kommt immer auch noch vor. Und also ich glaube, Eigenfett ist ein ganz wichtiges Thema. Dann Netze, neue Materialien ist sicherlich schon auch ein Thema, was in der Zukunft sicherlich einen Platz haben wird. Eine narbensparende Mammareduktion wird es wahrscheinlich in der Zukunft nicht geben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Und eine narbensparende Straffung der Brust, wenn wirklich ein großer Hautüberschuss da ist, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Oder Holger, wie siehst du das?
Ja, ich denke auch, dass, wie du schon gesagt hast, gerade bei einer Brust, die zu groß ist oder zu weit nach unten hängt, dann muss ja der, ich sage jetzt mal, der Nippel und der Warzenhof, also das nennen wir der sogenannte Mamillenareolarkomplex, der muss ja eine ganze Ecke quasi nach oben gesetzt werden. Und dann entsteht natürlich ist der Überschuss an Haut einfach da und der muss weg. Das heißt, aktuell können wir das nur mit Schneiden durchführen. Und solange wir schneiden durch die Haut, haben wir leider auch noch eine Narbe. Mal gucken, was die Zukunft bringt.
Kann ja sein, dass auch einfach die, und ich hoffe und ich denke auch, dass die Narbenbehandlung besser wird. Also ich glaube, dass wir da vielleicht ein bisschen Innovation. Eigenfett zum Beispiel ist ja auch sehr positiv, wirkt sich ja sehr
Ja.
positiv auf die Narbenbildung aus. Vielleicht, dass man auch da das Ganze noch ein bisschen weiterentwickelt. Ja, also Brustchirurgie individueller denn je zwischen Vergrößerung, Verkleinerung, Straffung oder auch Rekonstruktion. Ich glaube, wichtig für uns ästhetische Chirurgen eben in der DGEPC, die wir auch alle Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie sind, ist einfach die gute Beratung, gute Analyse, gute Planung, gutes Behandlungskonzept, realistische Erwartungen erzeugen, also überproportionale oder unrealistische Erwartungen, siehe Insta-Bild oder so, dass man die halt auch früh abfängt und rausfischt. Das war schön, mit euch darüber zu sprechen. Gibt es noch irgendwas, was irgendeiner von euch sagen möchte, was ich vielleicht vergessen habe, einen wichtigen Aspekt?
Ich habe vielleicht noch eine Sache, springe ich vielleicht so ein bisschen an den Anfang, aber wir haben ja von der individuellen Planung geredet. Was man da nicht ganz außer Acht lassen darf, sind die sogenannten 3D-Animationen, die es heutzutage gibt. Ich weiß nicht, Florian und Barbara, wie ihr es gemacht habt. Früher habe ich diese Probeimplantate genommen zum Einsetzen. Und heutzutage haben wir ja mit KI und 3D-Simulationen die Möglichkeit, ein 3D-Modell zu erstellen. Und das geht einfach über drei einfache Bilder, die man macht. Und die Patientinnen können dann anhand dieser 3D-Simulation, das ist so ein bisschen wie so ein Computerspiel, können sie so einen Regler hin und her setzen und damit ihre Brustgröße, die gewünschte, einstellen. Und das gibt eigentlich auch nochmal, das ist auch ein sehr, sehr schönes Tool, mit dem man so ein bisschen abklopfen kann, was die Patientin sich wünscht. Also nicht nur verbal, sondern vielleicht auch optisch.
Okay, also ich bin noch total oldschool. Ich habe tatsächlich vier Größen von Proben-BHs in den Maßen 65, 70, 75, 80, 85 oder so. Und dann die entsprechenden Cup-Größen werden halt einfach über solche Silikon wie
Ja.
Prothesen, die Frau vor ihre eigene Brust legt und dann simuliert. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich, glaubt es oder nicht, ziemlich zufriedene Ergebnisse damit habe. Also ich habe selten eine Frau, die sagt, oh, die sind zu groß. Also das habe ich nur zweimal erlebt. Ja, es kommt vor, dass eine Frau sagt, ha, vielleicht hätten wir doch ein bisschen mehr, Herr Doktor, oder so. Aber meistens ist das so nach 2, 3, 4 Wochen und dann nach 6 Monaten sind die wieder ganz fein mit dem, was sie da haben. Barbara, hast du so ein tolles 3D-Ding?
Ich hatte das mal, so ein Tool auch zum Testen, bevor das auf den Markt kam. Und ich habe aber immer schon auch mit Probeimplantaten gearbeitet, die ich als sehr, sehr gut empfinde von den Proportionen und von den Stufungen, die ich da wählen kann. Und ich komme damit wahnsinnig gut zurecht. Und ich finde es auch sehr, sehr gut für eine Frau, wenn sie das spürt und anfassen kann an Volumen. Was bedeutet es denn, wenn ich an mir herunterschaue? Was bedeutet es denn jetzt von der Schwere? Was bedeutet das, wenn ich jetzt einen Pulli drüber habe und so? Also ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Und ich glaube, meine Patientinnen kommen auch sehr gut damit zurecht. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach weniger technikaffin bin. Und ich finde, wenn man jetzt von sich selbst ein Bild sieht, dann ist das immer was anderes, als wenn man sich selbst dann im Spiegel sieht und in Bewegung und sagt, ach, jetzt probiere ich noch die weite Bluse drüber und jetzt probiere ich noch das dunkle Oberteil drüber und jetzt probiere ich noch das helle Oberteil drüber. Ich habe dann auch in der Tat helle und dunkle T-Shirts zur Auswahl, damit man einfach mal beurteilen kann, wie wirkt denn jetzt ein 300er Implantat an einer 1,70 Meter großen Frau mit der und der Statur, damit man das sich einfach mal anschauen kann. Ich komme persönlich damit mit den Probeimplantaten besser zurecht als mit dem Bildgebungsverfahren. Aber ich glaube, das muss jeder Chirurg für sich entscheiden. Und letztendlich, wenn die Patientin gut aufgeklärt ist, dann sind beide Methoden ein guter Weg, zum richtigen Implantat zu kommen.
Ja, sehr schön. Ich glaube auch, also das ist tatsächlich genauso individuell, wie die Patienten sind, die Chirurginnen und die Chirurgen. Aber es ist schön. Also ich fand es interessant, was Holger gesagt hat, aber ich bin auch eher, und es freut mich, dass du das als Frau auch so siehst wie ich. Nichts gegen deinen 3D, Holger. Es ist,
Nein, nein.
wahrscheinlich bin ich einfach noch nicht
Nee.
so weit. Wahrscheinlich komme ich da auch
Also,
irgendwann.
ich kann da vielleicht kurz aus, also ich sag's mal so, wo wir damit begonnen haben, waren wir auch am Anfang ein bisschen skeptisch und wir haben auch weiterhin noch diese Probeimplantate, so wie es die Barbara beschreibt. Aber so jetzt die Erfahrung war, dass wir am Anfang sehr kritisch waren und mittlerweile ist das wirklich geswitcht zu 90% 3D-Simulation und 10%, ich sage jetzt mal, haptisches Anfassen. Und als ein netter Nebeneffekt kann das deine Sprechstunde, also dein Prozess in der Sprechstundenorganisation auch etwas, ich sage es mal, streamlinen und verbessern. Das nur nebenbei. Und was auch ein ganz schöner Nebeneffekt ist, diese 3D-Simulation kann man quasi auch technisch gesehen den Patientinnen mit nach Hause geben. Also die können dann zu Hause auch nochmal, wenn man es jetzt mag, so ein bisschen damit spielen. Das per se ist nicht der wichtigste Punkt, aber wenn die zum Zweitgespräch kommen, also ich weiß nicht, wie ihr es habt vom Ablauf bei uns, ich sehe die Patienten immer ein zweites Mal vor der Operation, kann man noch mal ein bisschen abklopfen, wie stabil sind die Patientinnen in ihren Wünschen. Und wenn man dann merkt, das ist ein Auf und Ab, ist es immer ein bisschen schwierig, dann muss man sich noch mal ein bisschen mehr Zeit lassen, bis dieser Reifeprozess abgeschlossen ist. Aber wenn man merkt, man ist steady state, also die Dame wünscht sich immer das Gleiche, dann ist das ein gutes Zeichen.
Prima. Gut. Aber ich glaube, das machen wir alle so. Aber ist auch wichtig tatsächlich, dass man sich eben die Zeit nimmt. Tja, das war unsere Übersichtsfolge zum Thema Brustchirurgie in unserem DGPC-Podcast. Wir werden natürlich in weiteren Folgen auch nochmal auf die einzelnen Behandlungsmethoden eingehen, in speziellen Folgen. Und die nächste Folge wird sein, ungeschminkt zwischen OP und Selbstverständlichkeit, Ärztin und plastische Chirurgie. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mitgemacht habt und
Sehr,
bis zum
sehr
nächsten
gerne,
Mal.
Florian. Vielen Dank für das Hindurchführen durch den Podcast.
Es hat
Ja,
großen
danke
Spaß
für die
gemacht.
Einladung, lieber Florian.
Sehr, sehr gerne. Macht's gut.
Bis dann, alles
Bis
Gute.
dann. Ciao.
Tschüss.
Ungeschminkt. Der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.